Ihr Lieben, wir haben diese Gebetstage an den Anfang des Jahres gesetzt. Das hat natürlich auch einen Sinn, dass wir sagen, ja, wir wollen uns ausrichten. Wir wollen uns ausrichten auf das neue Jahr. Auch uns selbst ja vor Gott stellen, als Einzelne, als Gemeinde. Wie gehen wir in dieses Jahr? Mit welcher Haltung? Ich habe mir immer wieder das dann vorgenommen, dass ich dann irgendwie zwischen den Jahren oder so, wenn ich ein bisschen frei habe, dann ausführlich irgendwie Visionen und Ziele und alles Mögliche aufschreibe. Und dann manchmal rutsche ich dann doch durch oder bin ich krank oder so. Und dann ist plötzlich Mitte Januar und du hast einfach so durchgewurschtelt. Dann schlagen die ganzen Termine zu, wo du im Dezember gesagt hast, ja komm, das machen wir im neuen Jahr. Und so, und dann ist plötzlich Februar. Und es ist gut, solche Zeiten zu haben, innezuhalten. Und wie gesagt, wenn es bis jetzt bei dir nicht gelungen ist, ist immer noch die Gelegenheit. Und die Frage ist ja, in welcher Haltung gehen wir? Wir haben, wenn ihr in dem Gebetsheft dabei wart oder wenn ihr in der Allianzgebetswoche jetzt dabei wart, da ging es um einige wenige Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief, die so eine Haltung beschreiben, wie wir leben wollen. Und ich habe nur einen Vers jetzt aus dem Römerbrief, der aber aus einem ähnlichen Abschnitt ist. Aus Römer 12 könnt ihr gerne schon aufschlagen. Wenn ihr das am Stück lest, ist da eine ganze Latte an Aufforderungen. Seid gastfreundlich, hört nicht auf zu dienen, tut dies, tut das, tut das. Und man kann das so hören wie so eine To-Do-Liste, die einen völlig erschlägt. Also manche haben das, wir haben am Donnerstag im Gebet auch 1. Thessalonicher 5 gelesen. Da war auch so, das ist ja ganz schön viel hier. Immer fröhlich und immer beten und immer dankbar und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das ja, zum Abhaken so eine Liste ist, sondern eher, dass der Heilige Geist uns hier durch Paulus jeweils einfach ganz viele Aspekte zeigt von so einer Herzenshaltung, wie wir vorangehen wollen, wie er uns prägen will, wie er uns formen will. Und es ist gut, sowas zu sich sprechen zu lassen. Ich hatte erst einen größeren Abschnitt hier und ich nehme nur zwei Verse und habe ich irgendwann gesagt, nee, ich nehme nur einen Vers. Und eigentlich geht es nur um dieses Wort, seid brennend im Geist. Ich lese aber den Vers 11 in Römer 12. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Also es geht mir um dieses Wort in der Mitte. Seid brennend. Aber ich fange außen an. Da ist von vollem Einsatz die Rede. Nicht träge sein in dem, was ihr tun sollt. Wörtlich sowas wie seid in eurem Eifer nicht zögerlich oder nicht, werdet nicht faul in eurer Einsatzbereitschaft. Das setzt voraus, da ist schon ein Ziel. Da ist schon irgendwo eine Richtung, ein Auftrag. Luther hat hier ein bisschen frei übersetzt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Also da geht es in eine Richtung, aber du bist abgelenkt, du bist irgendwie ja einfach schlapp oder kriegst nichts gebacken und so. Also wer kennt solche Erfahrungen? Ja? Und das ist die Ermutigung, nee, bleib dran, hab das Ziel im Blick. Es geht um was, ne? Und übrigens, ich finde das gut bei Luther, auch wenn es jetzt nicht genauso im Griechischen steht, in dem, was ihr tun sollt. Manche denken, oh, wenn ich Christ bin, muss ich super aktiv, hyperaktiv sein in allem, was ich tun könnte. Und da ist noch eine Not und da höre ich noch einen Missionsbericht und da kommt noch ein Aufruf, dass da noch jemand gesucht wird und so weiter. Und ich denke, ich muss überall sein. Und das ist das Rezept fürs Ausbrennen. Oder fürs total unzuverlässig werden, weil du dann überall zugesagt hast und nichts wirklich durchziehen kannst. Also, ja, hier geht es nicht um grenzenlosen Aktivismus, sondern die Richtung, die Jesus dir zeigt. Das ist die Aufgabe, die er dir in die Hände gegeben hat. Vielleicht auch einfach die Aufgabe, wo du dich jetzt gerade gemeldet hast, ja, mache ich, da jetzt dranbleiben, okay? Und dann am Schluss dient dem Herrn. Ganz einfach. Das ist die Grundausrichtung. Ja, wir lesen, ja, wir sind nicht mehr Sklaven, Christen, wir sind Kinder, wir sind Freunde. Und so Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, aber wir sind eben auch Diener. Und Douloiomai, das Wort hier, das ist eigentlich, also Doulos ist der Sklave. Also das ist ein absoluter Dienst. Ja, da geht es nicht darum, dass wir unter Sklavenbedingungen uns einsetzen, aber dass wir eben nicht sagen, ja, ich überlege mal, also irgendjemand hat gesagt, viele Leute wollen Gott dienen, aber nur in beratender Funktion. Ja, dass ich also Gott Tipps gebe oder so. Nein, voll, ganz. Das gehört zu uns, ihr Lieben, das gehört, wenn du Christ bist, gehört das zu deiner Identität. Zumindest gehört es zur Identität vom Apostel Paulus, wo ich immer denke, der ist so ein paar Gehaltsklassen über mir. Wenn du ganz an den Anfang von Römer 1 gehst, also wenn wir die Briefe anfangen zu lesen, da kommt erstmal so ein bisschen Vorspann, Briefkopf und oft überliest man das. Aber da stecken echte Schätze drin. Und Vers 1 lautet, Paulus, ein Knecht oder Diener oder Sklave Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium und so weiter. Auf Griechisch habe ich mal reingeguckt, die ersten zwei Worte, Paulus Doulos. Paulus Diener. Okay, dient dem Herrn. Das ist das, wozu er uns beruft, ihm zu dienen, dran zu bleiben, nicht träge zu werden, ja. Aber wenn das jetzt die ganze Botschaft wäre, dann klingt das ganz schön anstrengend. Dann klingt das ganz schön nach, okay, hier ist die To-Do-Liste für dieses Jahr. Und es kann auch in so eine reine Pflichterfüllung reinkommen. So, was muss ich, also nach dem Motto, jetzt bin ich Christ, was muss ich denn jetzt machen? So. Und deshalb in der Mitte dieses Wort, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist, volle Flamme. Seid brennend oder man kann übersetzen, seid siedend. Also das Wort ist eigentlich auch so von so einem Kochtopf, der hochkocht. Und so zu kochen ist ja kein Wert an sich. Also ich rede jetzt nicht von Nahrung, das ist, ne, aber ich denke nur ans Essen. Also du kannst brennend sein oder kochen vor Zorn. Kennst du das? Oh, da geht so langsam die Temperatur hoch. Ne? Und die Herzschlagader schwillt an. Oder es gibt Leute, die haben so ein, sagen wir da manchmal so, Feuer unterm Hintern, die kriegen keine Ruhe. Die sind irgendwie nur hibbelig und überall unterwegs. Das ist nicht das Feuer, von dem wir reden. Es gibt auch ein Brennen vor Lust. Also Sprüche 6 warnt vor Ehebruch und mit einem sehr starken Bild, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen. Und da ist von dem die Rede, der zu Prostituierten geht, von dem, der die Ehe bricht. Also das ist ein Brennen, gibt es oft in irgendwelchen Popsongs, ne? Irgendwie Feier. Das ist auch nicht gemeint. Es gibt Leute, die haben einen brennenden Ehrgeiz. Die sitzen insgesamt auf heißen Kohlen. Paulus sagt, seid brennend im Geist. Seid brennend im Heiligen Geist. Das ist ein Feuer, das der Heilige Geist in dir anzündet. Das ist ein Feuer, das sich nährt vom Heiligen Geist. Also wo kommt der Brennstoff her? Der Geist befeuert das. Ja, wenn wir vom Öl des Geistes sprechen oder so, das ist Brennstoff. Und das ist ein Brennen für die Anliegen, die der Heilige Geist hat. Also wenn du brennend bist im Geist, dann brennst du für das, wofür der Heilige Geist brennt. Erinnert ihr euch, da erschienen Flammen, Zungen wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und dann wurden sie erfüllt und dann fingen sie an zu sprechen. Und dann fingen sie an, von Jesus weiter zu sagen. Weil der Heilige Geist sie entzündet. Und sie sagen nicht, oh, schön warm oder tolle Erfahrung oder oh, bitte nochmal. Sondern der Geist Gottes setzt sich dann in Bewegung. Und dann bist du auch am Dienen und bei dem, was wir gerade gesagt haben. Aber in seinem Feuer, in seiner Power. Sein Feuer und Flamme sein für Jesus. Und sein Feuer für die Ehre Gottes. In 5. Mose 4, Vers 24 heißt es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Andere Übersetzung hat das sehr gut aufgegriffen, ein leidenschaftlich liebender Gott. Und diese Leidenschaft lässt keine Konkurrenz zu. Also wir kommen bei Eifersucht oft auf ein falsches Gleis gedanklich, dass wir eben einfach unsere fleischliche Eifersucht denken. Es ist ein heiliger Eifer für Gottes Ehre. Und damit will er dich anstecken. Und du siehst das manchmal in der Bibel, auch wenn du Altes Testament liest, dass Leute brennen für die Ehre Gottes. Also das Gefühl, da geht es nicht um religiöse Intoleranz oder dass man nicht dem anderen seine Meinung lässt, aber das ist ein Schmerz geradezu darüber, wo Gott nicht geehrt wird. Und wie gesagt, da gehen wir trotzdem voller Liebe diesen Menschen entgegen und sagen, ja okay, und wir freuen uns über Religionsfreiheit und so weiter. Das ist eine andere Diskussion. Aber ich leide auch drunter, darf ich das sagen, wenn ich in einem Gottesdienst bin, wo ich das Gefühl habe, hier wird über alles Mögliche geredet und irgendwie nach 20 Minuten Gottesdienst sagt einer so, ich bete auch nochmal kurz und denkst du, okay, so habt ihr den Hausherr schon wahrgenommen? Oder ist er gar nicht eingeladen? Jesus will ein Feuer anzünden. Er hat das gesagt, Lukas 11, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Und was wünschte ich mir mehr, als dass es schon brennte? Wenn Wasser den Siedepunkt erreicht, also 100 Grad normalerweise, dann passiert einiges. Ja, dann geschieht Verwandlung. Also wechselt den Aggregatzustand, wird gasförmig, dann verwandelt es, oder dann in diesem Kochen können andere Dinge verwandelt werden, also wir kochen Speisen, jetzt bin ich wieder beim Essen, erwärmen sie nicht nur ein bisschen, sondern durch das Kochen passiert da etwas. Da wird Kraft freigesetzt. Also hier, einige unter uns sind da häufiger mit der Dampflok unterwegs, mit viel Freude, Klaus, gell? Da kocht Wasser, da entsteht Dampf und da entsteht Kraft, da entsteht ein Antrieb nach vorne. Da kommen Dinge in Bewegung. Und in einem Verbrennungsmotor wird auch was verbrannt und passiert das Gleiche, nur es ist nicht Wasser. Also Jesus möchte ein Feuer anzünden und dadurch möchte er etwas bewirken. In dir, in uns, in dieser Welt. Was heißt das, brennend zu sein im Geist oder brennend für Jesus? Ich glaube, dazu gehört erstens eine Hingabe. Hingabe ist so ein frommes Wort. Aber es heißt, also ich gebe was hin. Ne? Das ist eigentlich, das Wort ist sprechend. Das heißt, ich sage, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nicht meinen Eltern oder dem Staat oder Elon Musk oder sonst irgendwem, sondern ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm. Er ist mein Freund, haben wir vorhin gesungen, mein Retter, aber er ist auch der Heilige, er ist auch mein Herr. Und das ist nicht eine höfliche Anrede, sondern das ist das Gegenstück zu dem Diener. oder zu dem Sklaven. Mein Leben gehört ihm, er darf darüber bestimmen. Und dann brauche ich, dann gehört zu diesem Brennen ein Fokus. Also wenn du Spaghetti auf dem Herd hast, dann ist es gut, nicht für 20 Minuten, und der ist auf volle Pulle geschaltet, ist es gut, nicht 20 Minuten die Küche zu verlassen. Ja, ich habe neulich irgendwie mit Sammy Tiefkühlpizza gemacht, alle waren weg, und dann haben wir irgendwie Film geguckt und dann so, oh ja, die Pizza. Und dann habe ich gesagt, so, ich wollte dir mal zeigen, wovon ich als Student so gelebt habe. Ja? Also, ein Feuer, die neue Studentengeneration ist viel gesünder bestimmt. Da, wo ein Feuer angezündet ist, ist Aufmerksamkeit wichtig. Also hier, Rangers, Feuerprüfung. Was machst du, wenn du ins Bett gehst und warst am Lagerfeuer? Erstmal löschen. Sicher sein, dass es aus ist, ne? Dass es nicht irgendwo weiter kriecht. Ganz entscheidend. Also, anders gesagt, also du kannst irgendein Hobby nebenbei pflegen. Du kannst sagen, ah ja, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir meine Briefmarken mal wieder an. Aber dann liegen die im Schrank und dann tun die auch keinem was. Aber du kannst nicht nebenbei brennen. Ja, du kannst nicht, also brennen, du kannst ein paar religiöse Überzeugungen haben und sagen, jetzt wo du mich fragst, ja, ich glaube schon, dass es da irgendein höheres Wesen gibt. So, das und dann, ja, aber wenn du nicht drüber redest, ist auch kein Thema. Aber du kannst nicht brennen nebenbei. In deiner Freizeit, wenn nichts auf Netflix kommt oder so. Brennend sein heißt fokussiert sein auf Jesus. Und wenn wir uns Zeit nehmen zu fasten, dann geht es nicht darum, dass wir uns selber quälen wollen oder dass wir abnehmen wollen oder dass wir denken, wir könnten uns was verdienen. Ja, Gott, oh, du hast nichts gegessen, okay, ja, dann muss ich das wohl machen, sagt dann Gott. So beeindruckt ist er dann gar nicht. Aber es geht um diesen Fokus. Und jedes Mal, wenn du den Hunger merkst, merkst du, okay, wofür mache ich das? Und brennen heißt, du bist mit Leidenschaft unterwegs. Es gibt viele Dinge im Glauben, die man sich gedanklich erschließen kann. Ich glaube, dass Glauben vernünftig ist, dass man gute Argumente finden kann. Aber das ist jetzt nicht eine Sache, die du einfach rein rational abklären kannst. Es ist auch nicht eine Sache, die einfach nur emotional ist. Also ich habe vorhin gesagt, diese verschiedenen Arten von Brennen beschrieben, ja. Es gibt auch Leute, die einfach das Excitement lieben, dass irgendwie was los ist. Und wenn es irgendwie hoch hergeht, dann ist toll. Aber da folgt irgendwie nichts draus. Das ist nicht gemeint. Aber du bist als ganzer Mensch beteiligt, wenn du dich ganz Jesus hingibst. Und da sind deine Gefühle dabei, da ist dein Wille dabei. Da ist dann auch dein Handeln dabei. Klar, da ist auch deine Gedanken dabei. Aber ja, es berührt dein Herz. Und wenn dann Tränen kommen, dann kommen Tränen. Und wenn du dann lachen musst in der Gegenwart des Geistes, dann musst du lachen. Das ist voll okay. Aber es ist Gott, der dich anrührt. Und tja, wenn du dich zum Brennen zur Verfügung stellst, dann spricht das von Opferbereitschaft. Also wir haben im Alten Testament immer wieder die Altäre, wo ein Opfer drauf kommt und dann kommt Feuer. Und es geht nicht einfach um irgendwie eine Lebensmüdigkeit, aber es geht wieder um den Fokus. Ich habe das vorgestern gelesen. Ich bin gerade wieder in der Apostelgeschichte, eigentlich immer durchlaufend. Apostelgeschichte 20. Übrigens, auch eine Bibel ist ein Gebrauchsgegenstand und nicht fürs Museum. Ich habe vorletzten Sonntag festgestellt, dass meine neue Trinkflasche doch nicht wasserdicht ist und jetzt ist die doppelt so dick. Das ist etwas traurig, aber... Und die Seiten kleben noch ein bisschen. Apostelgeschichte 20, 24. Apostelgeschichte 20 ist so eine Abschiedsrede von Paulus. Da ist er, trifft er sich mit den Ältesten von Ephesus, wo er lange in der Gemeinde war. Und da gibt es ein paar Verse, die sehr bekannt sind. Und den hier, den habe ich irgendwie immer ein bisschen überlesen. Vers 24, da sagt Paulus, aber... Also er weiß, dass in Jerusalem Leid auf ihn wartet, ist der Kontext. Und dann sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende, also mein Ziel erreiche, kann man auch übersetzen, und das Amt ausrichte, den Auftrag erfülle, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Also das ist ein Leben, was nicht sagt, ich habe Lust zu leiden oder ich will hier weg oder so. Also ich rede manchmal mit Leuten, die so eine Sehnsucht nach dem Himmel haben, aber eher eben, weil sie einfach weg wollen, weil sie so fertig sind mit dem Leben. Das sehen wir bei Paulus gar nicht. Aber er sagt, das ist mein Auftrag. Das ist das, was mir Jesus gegeben hat. Das will ich tun. Und wenn das mich alles kostet, dann habe ich trotzdem alles gewonnen. Weil ich weiß, um was es geht, weil ich weiß, um wen es geht. Ich glaube, das ist ein Leben, was nicht nur für irgendwie große Völkerapostel ist, sondern das ist eine Grundhaltung, zu der Jesus mich einlädt, dich einlädt. Nicht nur, ja, ich mache das, solange es mich nichts kostet oder solange es eben in meinem Komfortbereich bleibt. Meistens, die meisten von uns wird Jesus wahrscheinlich nicht ins Martyrium führen. Wir haben Freunde, die wir dieses Jahr aussenden werden, nach Nordafrika, nach Pakistan. Dann bist du plötzlich in der Situation, dass du jemandem von Jesus erzählst und du weißt, du bringst ihn damit in Lebensgefahr. Wir haben Geschwister hier, die deswegen ihre Heimat verlassen mussten, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und dann fragst du dich, ist es das wert? Und die Welt sagt, also ja, religiös sein ist ja schön, aber also so, das ist ja dann lebensmüde, das ist ja, dann lass doch. Aber wenn Jesus alles ist, dann ist er auch alles wert. Also es gibt etwas Größeres als mein Komfort, meine Ziele, einfach meine Welt, ja sogar was Größeres als mein Leben. Aber ich bin überzeugt, dass ein Leben, das hingegeben ist für Jesus, nicht verschwendet ist. Aber es gibt, wenn du dein Leben nicht hingibst für Jesus, gibt es viele verschiedene Arten, wie du dein Leben verschwenden kannst. Weil du dich um alle möglichen Dinge kümmerst, die in der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Und dann stehst du vor dem Himmelstor und zeigst dein, oder vor dem weißen Thron und zeigst dein Aktienportfolio oder, keine Ahnung, deine Followerzahl auf Insta oder so. Das interessiert dann keinen mehr. Ich habe zwei Zitate für euch von zwei großen Missionspionieren, die gewusst haben und gelebt haben, was Hingabe heißt. C.T. Studd war ein erfolgreicher Sportler in England, Cricket, verstehen wir nicht, aber ist da wichtig, hatte eine große Karriere vor sich und hat sich rufen lassen in die Mission, war jahrzehntelang in Afrika, hat dann seine Familie kaum gesehen. Ich würde nicht sagen, alles davon ein Vorbild, wie er es gelebt hat, aber er wusste, was Hingabe ist. Und er sagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, also wenn das die Voraussetzung, dann kann für mich kein Opfer zu groß sein für ihn. Also er hat ja alles bezahlt, der ewige Sohn Gottes, Gott selbst, hat sein Leben für mich bezahlt. Okay, wo sage ich dann, nee, das ist jetzt aber zu teuer. Und Jim Elliot, ich habe einige die Biografie gelesen, war... junger Amerikaner, hat sich jahrelang für den Dienst für Gott vorbereitet unter den Huaroni in Ecuador Und bei der ersten Begegnung mit diesem Stamm sind er und seine Kollegen von ihnen getötet worden. Er war 27 Jahre alt. Aber er schrieb vorher, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ja, versteht ihr? Ich gebe das hin, was ich sowieso nicht behalten kann. Mein materielles, zeitliches, das ist alles vorübergehend. Aber ich gewinne das, was ich nicht verlieren kann. Herrlichkeit bei Jesus. Seid brennend im Geist. Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer anzuzünden auf Erden. Und er lädt dich ein. Was gehört dazu? Ich glaube, du musst die Frage beantworten, will ich das überhaupt? Ja, es geht um Opfer, ja, es geht um eine Sache, die nicht nebenbei geht. Es hat einen Preis. Und wie gesagt, meistens wird das nicht der Preis sein, den diese Glaubensvorbilder da gezahlt haben. Aber es gibt einen Preis trotzdem. Aber ich glaube, das, was ich beschreibe, ich gebe mein Leben ganz Jesus, das ist ja nicht irgendein Extra. Das ist ja nicht irgendein Spezialprogramm für besonders abgefahrene Leute, sondern eigentlich war das, wozu Jesus eingeladen hat. Folge mir nach. Dietrich Bonhoeffer hat mal geschrieben, wenn Jesus einem Menschen sagt, folge mir nach, dann sagt er, komm und stirb mit mir. Eigentlich ist das normales Christsein. Wir haben nur irgendwas Komisches gebaut, sodass das jetzt komisch klingt. Aber das war eigentlich der Weg Jesu. Und ja, es gibt da ein Risiko, es gibt einen Preis zu zahlen. Aber ich glaube, wenn wir uns Jesus nicht hingeben, ist das Risiko größer. Und wenn du sagst, ja, und vielleicht nicht mit breiter Brust, aber mit zitternden Knien sagst, ja, ich will wirklich on fire sein für dich, ich will wirklich brennen, ich will ganz dir gehören, dann sag ihm das einfach. Gib dich ihm hin. Das ist ja einfach ein kurzes Gebet. Hier bin ich. Ich gehöre dir. Ich bin dein. Have your way. Tu dein Werk, so wie du es willst. Ich kann dir nicht vorher die Bedingungen diktieren, was du da mit mir machen sollst und was nicht. Und dann strecke ich mich aus und sage, komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Feuer. Elia baut diesen Altar auf dem Karmel. Gut, das war so ein bisschen eine Wettbewerbssituation, ne? Und dann Ochse drauf und dann, okay, jetzt kipp nochmal Wasser drüber, so, damit es nochmal ein bisschen höheres Handicap und dann sagt er, okay Gott, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist. Erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Sag ich, ja, komm. Komm in mein Leben, mit deiner Kraft, mit deinem Geist, komm neu. Ja, ich spreche nicht nur von Leuten, die das noch nie gesagt haben, Jesus, mein Leben gehört dir. Aber da, wo du vielleicht träge geworden bist in dem, was du tun sollst, sagst, komm neu mit deinem Feuer. Und ich glaube, er hört solche Gebete gerne. Es kann sich ganz unterschiedlich anfühlen dann, aber er hört solche Gebete gerne. Und dabei, und wenn du vielleicht immer noch denkst, ui, schau auf ihn, denk dran, mit wem wir es hier zu tun haben, von wem wir reden, wer das ist, dem wir uns hingeben. Also, gab es nicht mal so eine Werbung, geben Sie Ihr Herz nicht irgendwem, ja? Gib dich nicht irgendwem hin. Aber wir haben vorhin gesungen, was Jesus für uns getan hat. Wir hören, wie Jesus uns liebt. Ich weiß nicht, wie oft ihr im Propheten Hosea lest. Heftige Lektüre, kann ich sehr empfehlen. Schnallt euch an. Und Kapitel 11 ist so, das hat mich Studium haben wir das auf, übersetzt Vers für Vers und dann hat mir das, also das war richtig so auf die 12. Weil Gott sagt, ich muss dich eigentlich strafen. Ihr seid alles Rebellen, ihr seid alles Sünder, alles irgendwie hoffnungslos. Aber dann sagt er, Vers 8, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Velo Adonai, Hanochi Adonai, Velo Ish. Ich habe das noch im Kopf aus dem Übersetzen. Ich bin Gott und nicht ein Mensch und ich bin barmherzig. Ich brenne vor Barmherzigkeit, vor Liebe zu dir. Und das ist der gleiche Gott, der dich einlädt, sich ihm hinzugeben, sich von ihm entzünden zu lassen. Was Besseres kann dir geschehen, als in seinen Händen zu sein, als dich ihm auszuliefern. Und ich lade dich ein, ihr Ja zu sagen, hier bin ich. Das Feuer ist runtergebrannt, da ist noch Glut. Komm, Wind des Geistes, weh, puste in diese Glut rein, was du für ein Bild nehmen willst. Aber ich gebe mich dir neu hin. Wir nehmen jetzt einfach einen Moment, ich bete. Vielleicht wirst du deine Hand auf dein Herz legen, vielleicht wirst du aufstehen. Und kannst ihm laut oder leise einfach sagen, ja, hier bin ich, ich will dein Feuer, ich will brennen für dich. Ich gebe mich dir hin. Und wenn du noch nie Jesus gesagt hast, ja, du sollst der Herr meines Lebens sein, ich nehme deine Vergebung an für mich, dann ist jetzt auch die Gelegenheit, das zu tun. Und du musst nur sagen, ja, eigentlich das, mein Leben gehört dir. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Ich will mit dir und für dich und in dir und durch dich leben. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich so hingegeben hast. Ich danke dir für das Feuer, das du getragen hast. Diese brennende Liebe zu den Menschen, die dich dazu gebracht hast, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Die dich dazu gebracht hat, dich Hohn und Spott auszusetzen von Menschen, die dir so unendlich weit unterlegen waren. Die du wie ein Staubkorn hättest wegschnipsen können, aber du hast es getragen und du hast dich von ihnen ans Kreuz schlagen lassen, damit wir unsere Schuld, die uns erdrücken würde, nicht mehr selber tragen müssen. Und du hast sie getragen, damit wir frei sind. Und du sendest deinen Geist und du sendest ein Feuer auf Erden. Du wünschst dir, dass es hell brennt. Und ich sage dir, ja, ich will brennen für dich. Ich will Leidenschaft, voller Leidenschaft vorangehen, dir dienen, den Menschen um mich herum dienen, mit deiner leidenschaftlichen, brennenden Liebe. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist, komm auf diese Gemeinde in einer neuen Weise. Deine Antwort.